Der Bibeltext für die Predigt steht im Römerbrief. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem.
Schön, euch zu sehen. Zumindest ein bisschen. Hinten ist ja heute etwas dunkler. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles mitkriegen und lesen in den Programmheften. Wir sind am Ende unserer Predigtserie, die wir haben. Heute ist die letzte Predigt zum Thema die verändernde Kraft des Evangeliums. Wir haben 8 Predigten schon gehört und jetzt heute kommt die 9. Wir predigen zu diesem Thema, die verändernde Kraft des Evangeliums, weil wir glauben, dass es nichts Wichtigeres für das Leben jedes Menschen gibt, als Gottes Angebot, das Evangelium an uns. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, welchen Unterschied dieses Angebot in unserem Leben machen kann. Und heute geht es weiter damit. Letzte Woche war das Thema Vergebung und heute ist das Thema Konflikte. Die liegen sehr nah beieinander, aber wir haben heute ein bisschen anderen Schwerpunkt, das werdet ihr merken. Ich finde die Predigt von letzte Woche aber besonders empfehlenswert. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, gerne könnt ihr die auf unserer Homepage wie alle anderen Predigten nachhören. Richtig gute Predigt. Ich werde heute mit euch durch 3 Punkte gehen. Einmal die Konflikte dieser Welt, dann die verändernde Kraft des Evangeliums und der 3. Punkt ist göttlicher Umgang mit Konflikten. Wer die Bibel einfach mal vorne aufschlägt und anfängt zu lesen, der wird zuerst einem Gott begegnen, der eine Welt schafft. Er schafft sie, begrünt sie und bevölkert sie. Und die Krone der Schöpfung sind dann 2 Menschen, die dafür geschaffen sind, in Beziehung mit Gott zu leben, nach dessen Ebenbild er sie geschaffen hat. Vielleicht denkst du, das ist doch nur ein Gründungsmythos dieser Welt. Selbst wenn es nur das wäre, glaube ich, dass wir anhand dieser Geschichte ganz viel über uns selbst herausfinden können und die Welt und über Gott und die Beziehung zu Gott. Genau. Diese Menschen leben kurze Zeit zusammen mit Gott im Paradies und noch im Paradies beginnt ein Konflikt, der erste Konflikt. In dieser Welt, die vom perfekten Gott ins Leben gerufen wurde, existiert nämlich die Möglichkeit, sich gegen Gott zu entscheiden, gegen die Beziehung mit ihm zu entscheiden. Die Menschen können sich für das Falsche entscheiden, für das, was nicht gut ist, also das Böse. Es tritt in Form einer Schlange auf, die den Menschen diesen einen Gedanken gibt, den sie vorher nicht hatten, sollte Gott gesagt haben. Und auf einmal gibt es Misstrauen in dieser Welt, die vorher die Menschen nicht kannten. Misstrauen gegen diese zentrale Beziehung mit Gott, die wichtigste Beziehung, die sie damals hatten. Diese Beziehung zu Gott wird torpediert. Sie lassen diesen Gedanken zu, sollte Gott gesagt haben, Und das ist der Beginn aller Konflikte. Ich nehme euch ein bisschen mit rein in Konflikte, die können unglaublich vielschichtig sein. Da gibt es Rivalitäten wie zum Beispiel Nike gegen Adidas oder Babelsberg 03 gegen Turbine, aber auch ganz andere, wie zum Beispiel der mit meinem Bruder. Mein Bruder ist 1,5 Jahre jünger als ich, der heißt Stefan und mittlerweile sind wir die dicksten Freunde. Ich liebe den echt, das ist so ein guter Mann, aber als Jugendlicher und Kind, der war einfach furchtbar und ständig sind wir aneinander geraten. Das war echt nicht schön. Das war so ein bestimmendes Ding in meiner Jugend, dass ich sogar sagen würde, das sind mit die lebendigsten Kindheitserinnerungen, die ich habe, wie entweder ich wutentbrannt hinter ihm herrenne oder er wutentbrannt hinter mir herrenne und ich versuche, möglichst schnell wegzukommen, um seinem Zorn zu entgehen. Einmal war es ein Höhepunkt, wir haben irgendwo rausgefunden, wie wir uns vor dem anderen schützen können, nämlich dass wir in mein Zimmer rennen, uns hinter die Tür werfen, die zumachen und mit den Füßen dagegen stemmen, dass der andere nicht reinkommt. Das war eine ziemlich geile Taktik, bis zu dem Tag, wo mein Bruder hinter mir herrannte und wirklich, wirklich zornig war. Ich muss ihn wirklich heftig geärgert haben. Das weiß ich natürlich nicht mehr. Und er ist mit so einer Geschwindigkeit unterwegs, dass er diese Tür, die außen Holzrahmen hat und innen ein Glasfenster, ich vermute, ihr wisst, was passiert, er verfehlt den Holzrahmen und fliegt durchs Fenster auf mich, der dahinter sitzt und wir beide kommen mit einigen Glasscherben, Verwundungen davon und haben eine Geschichte mehr, die wir erzählen können. Solche Konflikte gibt es. Es gibt so viel mehr Konflikte, vielleicht vergleicht ihr das gerade mit eurer Kindheit oder denkt über andere Konflikte nach. Da gibt es die egoistischen Kinder und die besserwisserischen Eltern. Da gibt es den Zwist mit dem Vermieter, Probleme mit der Mitbewohnerin, unversöhnte Geschichten mit Ex-Partnern, wirklich fiese Arbeitskollegen, pedantische Fahrkartenkontrolleure. Und besonders schmerzhaft sind natürlich die Konflikte, die wir mit den Menschen haben, die wir am meisten lieben. Ein Streit entzündet sich so oft an Kleinigkeiten, aber manchmal sind die Differenzen auch unüberwindlich groß. Konflikte sind überall und sehr vielschichtig. Vielschichtiger als nur mangelndes Vertrauen. Aber in der Geschichte, von der ich eben erzählt habe, startet es da bei Misstrauen, mangelndes Vertrauen. Und der Konflikt mit Gott entsteht genau daran. Die Menschen im Paradies haben das einzige Verbot übertreten, was Gott ihnen gegeben hatte. Sie haben sich dagegen entschieden, ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Die Folge ist, dass sie nicht mehr in der gleichen Vertrautheit mit Gott leben können. Vorher sind sie regelmäßig abends spazieren gegangen zusammen, erzählt die Geschichte, richtig cool. Und das geht jetzt nicht mehr. Es steht was zwischen Gott und ihnen und sie müssen diesen perfekten Ort, das Paradies, verlassen. Sie können Gottes Nähe nicht mehr aushalten, die Gottesbeziehung ist gestört. Dieser Zustand, in diesen Zustand hinein mit der zerstörten Gottesbeziehung wird auch heute noch jeder Mensch reingeboren, er lebt von Geburt an. Misstrauen gehört zum Leben und Konflikte gehören zum Leben. Vielleicht denkst du, das ist schon ein krass negatives Weltbild, das ist hart. Und manchmal finde ich genau das auch, weil so konfliktreich ist die Welt ja dann doch nicht. Gestern Abend habe ich einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Dann sieht man Zugvögel, dann sieht man zwei frisch Verliebte oder friedlich spielende Kinder. Und in diesen Momenten vergisst man diese schmerzhafte Seite der Welt. Am Anfang, als ich gemerkt habe, dass ich über Konflikte predige, habe ich gedacht, wichtiges Thema, gut, dass da jemand drüber predigt, aber ich habe doch so wenig Konflikte, ich habe wenig zu erzählen, ich habe da wenig Weisheit irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich doch ziemlich viele Konflikte, vielleicht arten die nicht immer aus, aber es ist trotzdem auch ein zentrales Thema für mich. Diese Welt ist durchzogen von unglaublich Gutem und unglaublich Schlechtem. Wie heil die Welt auch immer scheint, mich erreichen immer wieder Hinweise, dass sie nicht ganz in Ordnung ist. Die Konflikte dieser Welt deuten darauf hin, dass sie nicht in Ordnung ist und dass da was im Hintergrund abgeht. Wir sehnen uns aber nach einer Welt, die gut ist, die ohne Misstrauen ist, die ohne Egoismus ist und die ohne Rache ist. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die wir haben, weist darauf hin, dass wir eigentlich wissen, wie die Welt sein sollte, wie sie gedacht ist, dass sie gut gedacht ist von einem guten Gott. glaube und die Bibel bezeugt, dass wir in einer guten Welt leben, die im Konfliktzustand ist. Und Konflikte sind was, das in der Substanz dieser Welt nach dem Paradies liegt, weil Gut und Böse miteinander im Kampf liegen. Wir Menschen sind zwischen diese Frontlinien dieses Kampfes geraten. Wer sich die Frage stellt, wie das mit einem perfekten Gott vereinbar ist und da weiterdenken will, vielleicht ist da das dritte Zitat auf der ersten Seite des Programms was für dich, aber später lesen. Also die Geschichte, die ich eben nacherzählt habe, zeigt uns auch, dass es eine Verbindung zwischen dem Konflikt mit Gott und den Konflikten unter uns Menschen gibt, weil es geht noch weiter, diese Geschichte. Gott stellt die Menschen zur Rede und die fangen an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Dieser Konflikt hat eine Ebene auch mit den Menschen. Also es gibt diesen einen Konflikt auf der vertikalen Ebene mit Gott und es gibt den Konflikt der Menschen zwischeneinander. Und das Interessante ist, diese beiden Konflikte haben miteinander zu tun. Der Konflikt startet hier und wirkt sich auf diese Ebene aus und auch andersrum. Stellt euch mal eine Narzisse vor, das sind diese Osterglocken, die kleinen gelben Blumen, die gerade überall wachsen, im März, April. Und diese Pflanze braucht wie jede Pflanze Energie von Gott, von der Sonne. Sie braucht das Sonnenlicht, um zu wachsen, zu gedeihen, einfach lebendig zu sein. Wenn sie von diesem Sonnenlicht abgeschnitten ist, dann wird es negative Auswirkungen auf sie haben. Sie wird anfangen einzugehen, den Kopf hängen lassen. Wenn das jetzt einer Pflanze passiert, ist es vielleicht nicht so schön, aber wenn das anfängt, mehreren Narzissen zu passieren, dass sie vom Sonnenlicht abgeschnitten sind, dann wird das Auswirkungen haben. Dann fangen die Hummeln an, die sie eigentlich bestäuben sollen und sich davon ernähren und können das nicht mehr. Und bestäuben auch keine anderen Narzissen, die dann wieder fruchtbar sein könnten. Und das Problem, das die Narzissen mit der Sonne haben, fängt an, Kreise zu ziehen und ihr Umfeld zu beeinflussen. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Beziehung, die für uns Menschen am wichtigsten ist, unsere Sonne. Die Gottesbeziehung. Wenn etwas dieser im Weg ist, dann beeinflusst das nicht nur mich als Menschen, sondern fängt auch an, mein Umfeld zu beeinflussen. Also das hat hiermit zu tun, aber das hat auch damit zu tun. Nämlich wenn wir jetzt in unserer Beziehung mit unserem Nächsten Fehler machen, den anderen verletzen, dann passt es nicht zu dem Gott, der perfekt ist und sich von uns wünscht, dass wir richtig gut sind, weil er gut ist. Frei von Schlechtem, weil er frei von Schlechtem ist. Wo wir unserem Nächsten schaden, da passen wir nicht zu Gott. Das stört ihn und das hat wieder Auswirkungen auf unsere Beziehung zu ihm. Wir kommen jetzt zum Text. Paulus, einer der frühen Nachfolger von Jesus und der Autor des Römerbriefes, aus dem wir heute unseren Text haben, weiß genau darum, nämlich um den Zusammenhang von der Gottesbeziehung und menschlichen Zusammenleben. Und das spiegelt sich in dem ganzen Brief wieder, nämlich in der Gliederung. Zwei Drittel des Briefes beschäftigen sich zuerst mit dieser Beziehung, Gott und Mensch, und was da falsch gelaufen ist und wie Gott das Problem gelöst hat. Dazu gleich mehr. Und das letzte Drittel beschäftigt sich hiermit, wie wir Menschen gut zusammenleben können und wie das miteinander zu tun hat. Aber er startet hier und geht dahin über. Und das Verhältnis ist zwei Drittel da, ein Drittel hier. Ja, nur weil er sich erst mit der Gottesbeziehung beschäftigt, kann er dann zu Forderungen kommen. Da haben wir zum Beispiel die Formulierung, startet dieser Text. Finden. Weil ich euch vor Augen geführt habe, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Er bezieht sich auf die ersten zwei Drittel seines Textes und sagt, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist und was die Lösung dieses Konfliktes ist. Deswegen ist die einzige angemessene Antwort darauf, dass ihr euer ganzes Leben Gott zur Verfügung stellt Und das hat dann Einfluss hierauf. Das Evangelium, das, was die ersten zwei Drittel des Briefes sind, könnte man für den Bereich Konflikte so herunterbrechen. Das, was Paulus sagt. Als Menschen stecken wir viel tiefer in Konflikten mit Gott und anderen Menschen, als uns bewusst ist. Gott selbst liebt uns aber auch so viel mehr, als wir gedacht hätten, sodass er unser Vergeber und Versöhner und Friedensbringer wird. Als Menschen stecken wir viel tiefer in Konflikten mit Gott und anderen Menschen, als uns bewusst ist. Gott selbst liebt uns aber auch so viel mehr, als wir gedacht hätten, sodass er unser Vergeber und Versöhner, Friedensbringer wird, der das ganze Universum durch Jesus mit sich wieder versöhnt hat. In einem anderen Brief bringt Paulus das so auf den Punkt: Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Das ist die Lösung für den Konflikt mit Gott. Dass Gott selbst die Initiative ergreift und Jesus schickt. Ich fand es irgendwie spannend, das zu vergleichen mit den Dingen, die Paulus dann fordert später. Die Verse 14 und 21 bis 21, die haben ja damit zu tun, wie wir Menschen miteinander umgehen sollen. Und das hat erstaunliche Ähnlichkeit mit dem, wie Jesus seinen letzten Tag gelebt hat. Er hat als Mensch hier gelebt auf der Erde und am letzten Tag passiert echt richtig viel. Jesus wird unschuldig verurteilt. Er wird ausgepeitscht, er wird lächerlich gemacht, er wird angespuckt und auf die grausamste Weise hingerichtet, die damals bekannt war. Und am Kreuz spricht er ein ganz einfaches Gebet, indem er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da sind Menschen, von denen die Jesus kreuzigen. Da sind Menschen, die Jesus kreuzigen, der auf diese Welt gekommen ist, um genau das zu tun, zu sterben, damit das, was in dem Konflikt kaputt gegangen ist, weggenommen werden kann. Es muss die Strafe, die Wunde, die da war, muss genommen werden von einem Menschen, der das Opfer trägt. Von einem Menschen, der wirklich gut gelebt hat. Und das ist Jesus, der am Kreuz das vollendet, zeigt, wie Konfliktlösung von Gott aussieht und das tut. Er lebt wirklich das. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Jesus hat den größten Konflikt der Welt ausgefochten. Das Böse ist daran interessiert, die Beziehung von Gott und Menschen empfindlich zu stören. Das hat es lange Zeit richtig gut geschafft und in Jesus greift Gott ein und schafft einen Ausweg aus diesem Konflikt. Der Plan des Bösen geht nicht mehr auf, es ist angezählt. Es hat noch Macht, aber der größte Einfluss ist gebrochen. Jesus hat das Böse mit Gutem besiegt durch ein Opfer. Die beiden Ebenen, Gottes Beziehung und menschliche Beziehung, vereinen sich in Jesus, weil Gott selbst Gottes und Mensches und beide Beziehungsebenen in Ordnung bringen kann. Er ist Gott und wurde Mensch. Er lebte ein Leben, das Gott wirklich gefiel und deswegen war dieses Leben der einzige angemessene Preis, um alle menschliche Schuld aus der Welt zu schaffen. Und das ist zusammengefasst das, was Paulus bisher im Römerbrief gesagt hat. Paulus fordert jetzt ein Umdenken von den Leuten. Umdenken, Andersdenken, Veränderung der Maßstäbe als einzige angemessene Antwort darauf. Ich habe echt viele Ratschläge gefunden im Internet und sonst wo, wie man mit Konflikten besser umgehen kann. War echt faszinierend, vieles davon zu lesen. Echt vieles war neu, vieles war spannend, vieles ist, glaube ich, echt hilfreich. Und man versucht, sein eigenes Konfliktverhalten zu verbessern. Da hat man ein Konfliktverhalten, wie man bis jetzt unterwegs ist, und möchte, dass sich das bessert hin zu einem besseren Konfliktverhalten. Das nenne ich mal Konfliktverhalten 2. Also man will, dass das hier passiert. Dadurch, dass ich was Neues lerne, dadurch, dass ich diesen Artikel lese, lerne ich was und versuche das anzuwenden auf mein Leben. Das ist, glaube ich, Schritte sind das in die richtige Richtung. Ich glaube aber auch, dass wirklich tiefgreifendes Verhalten, das sich ändert, nur durch eine Veränderung des Denkens, des Charakters und der Gottesbeziehung kommen kann. Und hier kann uns ein bisschen die Predigt von letzter Woche helfen. Ich zitiere mal ein paar Sachen. Steffen hat uns vor Augen gestellt, dass Vergebung als Kernkompetenz bei Konflikten auf jeden Fall. Vergebung ist eine Folge des Evangeliums. Sie kann dann stattfinden, wo mir bewusst wird, ich bin auch nicht anders. Unser Charakter und unsere Maßstäbe verändern sich nicht durch Handlungsanweisungen. Vergib doch mal. Unser Charakter hat nur eine Chance, sich grundlegend zu verändern. Unser Herz muss daran erinnert werden, dass Jesus freiwillig die Folgen aller Konflikte auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Er übernimmt die Kosten, die wir verursacht haben. Sowohl Vergebung als auch ein veränderter Umgang mit Konflikten sind eine Charakterfrage. Und der Charakter wird am besten, tiefgreifendsten und langfristigen durch Wahrheit von Gott verändert. Wenn wir uns dem hier aussetzen, dass wir einen Konflikt haben mit Gott, dass wir einen Konflikt haben untereinander und dass Jesus die Lösung ist, dann kann das unser Konfliktverhalten verändern. Ich werde euch gleich vor Augen führen, im dritten Teil, wie das passieren kann. Aber sich das vor Augen zu führen, führt am langfristig, am besten, am tiefgreifendsten zu einer Veränderung meines Herzens. Und dann ist es nicht nur in der Situation versuchen, sich daran zu erinnern, was ich denn gelernt habe, sondern eine Sache, die tief in mir drinsteckt, in meinem Herzen, dass ich weiß, dass mir vergeben worden ist, dass ich vergeben kann. Dass Gott Frieden mit mir hat, dass ich Frieden mit Gott habe und ich deswegen entspannteren Frieden mit anderen haben kann. Ich stelle mir immer die Frage, wie funktioniert das, irgendwie so eine Veränderung der Denkweise, des Charakters? Ist es das Wissen darum, um das Kreuz, dass Gottes Sohn gestorben ist, um die Konflikte mit Gott zu klären? Ja, zum Teil. Es braucht die Erkenntnis, aber es braucht nicht nur das Wissen, sondern auch den Glauben daran. Es ist auch der Heilige Geist, der Gottes personifizierte Kraft ist, der in uns einzieht, wenn wir das glauben. Das alles verändert Stück für Stück das Denken und die Maßstäbe. Wir kommen zum dritten Punkt, göttlicher Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten. Wie kann das hier passieren? Ich merke, ich predige heute euch und mir als Mensch, der da ganz, ganz viel zu lernen hat. Der da steht und ständig in Konflikte gerät, meiner Frau, mit anderen Leuten. Neulich gab es eine Situation im Straßenverkehr, wo ich echt gemerkt habe, boah, da ist echt einiges noch schief in mir. Ich dachte, ich bin auf dem Fahrrad unterwegs, es war so Dämmerung und dachte, ja, okay, ist da so Grauzone, dann muss man nicht unbedingt Licht anmachen, weil der Dynamo zieht immer so viel Kraft. Da bin ich so mal erschöpft, habe ich den Dynamo ausgemacht und bin so gefahren. Und es ging noch, ich war zu sehen und so, kein Problem. Okay, und hier Innenstadt und dann gibt es da gibt's ganz viele Stellen, wo Einbahnstraßen sind. Und da war so eine Einbahnstraße und ich dachte, okay, das ist zwar eine, wo ich jetzt als Fahrradfahrer nicht erlaubt gegen die Richtung fahren darf, aber es ist nicht so schlimm, ist noch genug Platz und so. Und dann kam mir ein Autofahrer entgegen und macht halt die Lichthupe. Und ich habe mich voll über den aufgeregt und denke, was regt er sich so auf? Ist doch gar nicht so schlimm, was ich hier mache. Und letztlich habe ich gemerkt, irgendwie, der war voll im Recht und ich eigentlich nicht. Und ich habe mich dann noch 2 Minuten drüber aufgeregt oder länger. Und dann irgendwann musste ich sagen, eigentlich musste ich über mich selbst lachen und denken, ja, ich habe ja Mist gebaut und der weist mich darauf hin und ich reg mich darüber auf. Also ich habe zu lernen, ihr merkt das, ich könnte auch Sachen aus der Ehe erzählen, aber muss vielleicht nicht sein. Ja. Wir gehen mal durch ein paar einzelne Verse im Text und wir schauen uns an, wie verändertes Konfliktverhalten aussehen kann. Vers 14 sagt, segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Segnen ist dem anderen Gutes wünschen und verfluchen ist dem anderen Böses wünschen. Mal ganz einfach untergebrochen. Wie können heute Verfolgungssituationen aussehen? Man kann hart ignoriert werden von Leuten. Man kann anderen die schlimmsten Aufgaben übertragen, die man auf der Arbeit zu tun hat. Immer nur, jeden Tag aufs Neue. Man kann schief angeguckt werden, weil man die falsche Hautfarbe hat, weil man eine junge Mutter ist, weil man viele Kinder hat oder weil man schon ein alter Mensch ist. Oder man kann besonders häufig kontrolliert werden, einfach weil man einen Migrationshintergrund hat. Formen von Mobbing. Das können heute Arten sein, wie wir verfolgt werden, wie andere verfolgt werden. Wenn du gehasst wirst, dann kann es einen Unterschied machen, wenn du wirklich tief verstanden hast, dass du in Gott so sehr geliebt bist, dass Gott selbst für dich gestorben ist. Wenn du verfolgt wirst, dann macht es einen Unterschied, wenn du weißt, dass du von Gott umsorgt bist. Eins der stärksten Bilder in der Bibel, das immer wieder vorkommt, ist, dass Gott ein Hirte ist, der sich um seine Herde, seine Schafe kümmert. Der weiß, was die brauchen und ihnen das gibt, wann sie es brauchen und wo sie es brauchen. Wenn du verfolgt wirst, dann macht es einen Unterschied, dass du weißt, dass Gott ein Hirte ist, der umsorgt. Wenn du verachtet wirst, dann macht es einen Unterschied, wenn du weißt, dass du von Gott geschätzt bist. Und wenn man dich mit Misstrauen beäugt, dann kannst du wissen, gleichzeitig guckt Gott mit Wohlwollen auf dich. Der nächste Vers fordert, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Ich habe eben gesagt, die Welt ist von Gutem und von Schlechtem durchzogen. Und es gibt so viel Gutes, dass Grund ist, sich wirklich zu freuen, mitzufreuen, zu feiern. Und es gibt so viel Schlechtes, dass es echt viel Grund gibt zu weinen gleichzeitig. In jedem Streit werden Menschen verletzt. Und dieser Vers fordert uns auf, uns auch um die zu kümmern. Jesus selbst hat unter den Konflikten gelitten. Der hat wirklich gelitten an seinem letzten Tag und vorher auch schon. Er versteht jeden, er versteht dich und er versteht den, den du trösten willst, wenn er leidet. Weil Jesus Schmerzen für mich auf sich genommen hat, darf ich mit anderen leiden. Ich darf mitweinen, ich darf trösten, ich darf zuhören, ich darf schweigen. Ich darf auf schnelle Antworten und Ratschläge verzichten. Ich darf in den Arm nehmen. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist die nächste Aufforderung. Mit allen Menschen in Frieden leben. Okay. Ich habe eben gesagt, Jesus ist auf die Welt gekommen und Gott ergreift die Initiative in diesem Konflikt. Er verändert das. Er bringt die Lösung. Weil Jesus gekommen ist, um Frieden zu bringen, kann ich über meinen Schatten springen. Ich darf anfangen, ehrlich darüber nachzudenken, was ist denn mein Anteil an dem Konflikt? Vielleicht gibt es Konflikte, in denen mein Anteil echt gering ist, in denen ich nicht viel machen kann. Dann ist es so. Dieser Vers ist für die Konflikte, wo wir was machen können. Er sagt, wenn du was tun kannst, dann tu es. Da müssen wir uns die Frage stellen, kann ich was tun? Und wenn ja, was ist zu tun? Was kann ich tun? Und das aus mir selbst ist so schwer, wenn der andere mich verletzt. Wenn ich echt verletzt bin vom anderen, dann habe ich keine Lust, auf den anderen zuzugehen. Dann ist es auch, fühlt sich einfach nicht richtig an. Es ist nicht richtig in diesem Moment, denke ich. Und Jesus sagt, ich bin für dich gestorben. Ich habe den ersten Schritt gemacht. Du kannst den ersten Schritt gehen. Weil dieser Konflikt, den du gerade zwischenmenschlich hast, nicht alles ist, sondern ein viel größerer Konflikt für dich gelöst worden ist. Es gibt ein starkes Bild, das ein Theologe verwendet, der viel schreibt über Vergebung. Und er sagt, wir müssen dahin kommen. Und die Bibel ermöglicht uns das Wissen von Gott, das Evangelium, uns im Konflikt so zu verhalten, wie eine Umarmung anzubieten. Er sagt, von der Ausgrenzung zur Umarmung ist so sein Slogan, und das finde ich ein richtig starkes Bild. Er sagt, weil uns vergeben ist, können wir die Arme öffnen, uns im Konflikt verletzlich machen. Das ist eine verletzliche Pose. Das ist aber auch eine Pose, eine Körperhaltung, die dem anderen ermöglicht, auf mich zuzugehen und die Umarmung zu erwidern. Einer muss mit dieser Körperhaltung anfangen, damit der andere checkt, darum geht's. Und nicht irgendwie so oder so. Einer muss den ersten Schritt machen und Gott fordert uns auf, das zu tun, damit es zu einer Umarmung und zu einer Heilung und zu einer Vergebung kommt. Der nächste Vers sagt, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Vielleicht stößt euch das sauer auf. Kann ich verstehen? Rache. Ich habe euch erzählt, mein Bruder und ich sind oft hintereinander hergerannt, um Gerechtigkeit herzustellen. Wir wollten Gerechtigkeit. Nein, wir wollten, dass der andere leidet. Weil ich leide oder er leidet, musste der andere jetzt auch leiden. Und das, was dabei rauskommt, ist nicht Gerechtigkeit. Das ist entweder zu wenig oder zu viel, von dem anderen Schmerz zu fügen. Das ist nicht angemessen. Wir sind nicht diejenigen, die angemessen Gerechtigkeit herstellen können. Sondern Gott ist der Einzige, der Gerechtigkeit erdacht hat, bei dem Ungerechtigkeit keinen Platz hat. Und deswegen ist er der Richter, der wirklich Gerechtigkeit herstellen kann. Und ich glaube, dass der Vers das hier meint, nämlich dem, der Gerechtigkeit herstellen kann, das zu überlassen und nicht dem das abzunehmen und dadurch wieder in Ungerechtigkeit zu kommen. Rächen ist nicht das, wodurch Gerechtigkeit geschieht. Gott das zu überlassen, der für einen Ausgleich sorgen wird, der Strafe, ja, Strafe ist nötig, Ausgleich von Dingen, die kaputt gegangen sind, sind nötig. Und das ist das, was am Kreuz hier passiert ist. Nämlich durch das Misstrauen, das wir Gott gegenübergebracht haben, ist Strafe nötig geworden, ist eine Schuld entstanden. Wir haben so viel zwischenmenschlich kaputt gemacht in unserem Leben schon, dass da Schuld entstanden ist. Da ist Verletzung entstanden und Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und die muss irgendwer tragen. Und Gott bietet an, ich trage das. Für dich. Und das ist das, was am Kreuz passiert ist. Und weil Gott sagt, diese Dinge mit Gerechtigkeit und Schuld und Vergebung und Lasten, die übernehme ich, lasst es bei mir, müssen wir nicht rächen. Okay, Vers 20. Der geht über das hinaus, dass man sich nicht rächen soll, sondern sagt, das ist echt hart, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Ich glaube, wir müssen uns da wirklich mal vor Augen führen, was ein Feind ist. Das ist in dem Fall vielleicht nicht mein bester Freund, der mich irgendwie 2 Wochen nicht angerufen hat, sondern das ist jemand, der wirklich Böses will gegenüber mir. Jemand, der wirklich übel drauf ist und dem gegenüber wird hier so ein Verhalten gefordert, sich um die Bedürfnisse von dem zu kümmern. Das finde ich echt hart gefordert. In einem Konflikt habe ich nämlich zuerst mal Angst um meine eigenen Bedürfnisse. Der andere respektiert mich nicht, der will mich verletzen. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich habe, wenn es eine enge Beziehung ist, Angst, verlassen zu werden. Da habe ich Angst um meine eigenen Bedürfnisse und bin nicht locker, mich mit den Bedürfnissen des anderen zu beschäftigen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich sagen will, mir doch egal, was der andere will, anstatt darüber nachzudenken, was kann ich dem anderen Gutes tun. Die Bibel sagt, Jesus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Das Wichtigste, das Beste, das tiefste Bedürfnis stillt er am Kreuz, das wir haben. Und das kann mich motivieren, freisetzen, entspannen, wenn ich Angst habe um meine eigenen Bedürfnisse. Wenn ich weiß, Gott hat mein zentrales Bedürfnis, Frieden mit ihm geklärt, Gott versorgt mich, Gott ist da, wird meine Wunden heilen, dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken, was mein Feind braucht. Vielleicht ist es sogar die Lösung des Konflikts, vielleicht kämpft der andere nur so hart, weil der Angst hat, dass Bedürfnisse von ihm nicht gestillt werden. Das kann sein, muss nicht sein. Darum geht es nicht. Es geht, die Initiative zum Guten zu ergreifen. Es geht darum, den ersten Schritt zu machen, bei sich anzufangen. Vielleicht denkt ihr die ganze Zeit irgendwie, boah, diese Predigt, ja, da sind gute Punkte dabei oder so. Ich wünschte, dass der und der jetzt da wäre, weil der muss das lernen, weil der muss den ersten Schritt gehen auf mich zu. Dann könnt ihr hier nochmal ans Kreuz gehen und merken, okay, ich bin der, der jetzt an der Entscheidung, an der Sache was ändern kann. Gott ist für mich gestorben, das habe ich verstanden und deswegen ist der erste Schritt bei mir. Vers 20 ist auch aus dem Teufelskreis aussteigen. Teufelskreis ist irgendwie ein interessantes Wort für was, wo eine negative Aktion, eine negative Gegenreaktion hervorruft und das wieder im Kreis geht. Und das geht bergab und es wird immer schlimmer und es braucht etwas, das diesen Kreis durchbricht, damit man da rauskommt. Und das ist ein Prinzip, was hier steht. Ergreif die Initiative, mach du den ersten Schritt und das ist hart und spannend und nur möglich, finde ich, in so vielen Sachen, wenn ich zum Kreuz schaue. Wenn meine Frau mich verletzt oder verletzt darauf reagiert, was ich gesagt habe, was ja gar nicht so schlimm war eigentlich, dann kann ich mich darauf ausruhen, dann kann ich sagen, du hast dich doch jetzt an irgendwas gestoßen, was gar nicht schlimm war, du musst dich bei mir entschuldigen. Oder ich kann sagen, tut mir leid, das war wirklich nicht so gemeint, ich weiß nicht, was dich da, vielleicht hatte ich nur meinen Unterton genervt, das war nicht beabsichtigt oder das liegt da und da und da dran, bitte entschuldige das, vergib mir. Und ich kann, obwohl ich das Gefühl habe, nicht besonders im Unrecht zu sein, was sich von der anderen Seite für gewöhnlich anders darstellt, kann ich den ersten Schritt gehen. Und das ist Vergebung, die Initiative zum Guten zu ergreifen. Ich habe ein paar Angebote und Herausforderungen für dich. Das erste Angebot ist, dass du vielleicht zum ersten Mal einfach zu Gott kommen kannst und das für dich in Anspruch nehmen kannst, was er für dich getan hat, wie er Konflikte beendet hat. Das kannst du ihm einfach als Gebet sagen. Das zweite Angebot ist, dass du das Untere hier annimmst, dass Gott deine Konflikte verändern kann, indem du dir das Evangelium vor Augen hältst. Herausforderung. Welche der Aufforderungen, die wir gelesen haben, da sind ja noch mehr drin, welche fordern dich heraus? Vielleicht eine, vielleicht mehrere. Such dir mal eine heraus und stell dich der. Lass dich darauf hinweisen, inwieweit deine Konflikte noch nicht vom Evangelium verändert sind und lass dich vom Evangelium verändern. Lass dich herausfordern, mit deinen Konflikten zum Kreuz zu gehen. Ich finde, jetzt kommt der beste Teil der Predigt. Ich liebe das. Ich habe euch nämlich noch das Ende der Geschichte vorenthalten. Wir merken, wir leben noch in Konflikten, obwohl Jesus schon dafür gestorben ist. Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen, um Konflikte zu beenden, und er hat das Böse angezählt und die Macht gebrochen, und trotzdem ist die Welt immer noch von Gutem und Bösen durchzogen. Es wird sich erstmal nur so weit ändern, wie sich Menschen vom Evangelium verändern lassen. Jesus hat aber in der Bibel versprochen, dass er ein zweites Mal kommen wird und dass er dann die Macht des Bösen endgültig vernichten wird. Das wird das Ende aller Konflikte sein. Aller Konflikte. Das heißt Weltfrieden. Das heißt Frieden im Großen, Frieden im Kleinen, Frieden in allen Beziehungen, über die du jetzt nachgedacht hast. Das wird der Zustand, der im Paradies herrschte, den wird er wiederherstellen, vollständig. Er verspricht einen neuen Himmel, neue Erde, kein Leid mehr. Gott wird bei uns wohnen, das wird passen, das wird möglich sein und wir werden sein Volk sein. Und das sind wirklich herrliche Aussichten, die mich motivieren, auch hier schon meine Konflikte von Gott verändern zu lassen. Und ich sehne mir diesen Tag herbei, wenn es nicht ständig Ärger und Wut und Verletztsein geben wird, sondern herrliches Leben. Ich sehne mir das so herbei. Ich möchte beten, mache ich jetzt auch. Herr Jesus, du bist gestorben und wieder auferstanden. Du hast das, was kaputt gegangen ist, im Konflikt mit Gott auf dich genommen. Ich möchte dich bitten, dass du uns das tiefer verstehen lässt, da wo meine Ausführungen vielleicht nicht intensiv genug waren. Lass es weitergehen in uns. Verändere du unsere Herzen durch die Botschaft vom Kreuz, durch dein Evangelium. Ich bitte dich für unsere Konflikte, dass du da reinkommst, dass wir dich da reinlassen und einladen. Und ich bitte dich, dass wir das spüren. Ich bitte dich, dass du die Macht des Bösen brichst, weiterbrichst, dass er das merkt. Und wir vertrauen darauf und freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommen wirst, wo es echt ein herrliches Leben hier sein wird. Wir schauen dem entgegen, vertrauen dir, dass du den richtigen Zeitpunkt wählen wirst. Danke für dein Evangelium. Amen.